Gnade sei mit euch, Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns das Ohr öffnest für dein Wort, dass du mir die Zunge rührst für dein Wort, dass du uns das Herz auftust, dich zu empfangen in deinem Wort. Amen. Ich bin ein bisschen verschnupft, deshalb muss ich mir ab und zu mal die Nase putzen, weil das sonst alles hier reintrieft und es ist nicht so appetitlich und auch nicht so schön. Sie sehen mir das nach. Das Problem dieser Predigt heute besteht darin, dass ich so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und dann ist das manchmal, wie wenn man versucht, drei Hasen auf einmal zu fangen und man rennt hinter dem einen her und hinter dem anderen und hinter dem dritten. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem rauskriegen, es geht um eine Richtung und ich mich nicht in tausend Ecken verliere. Mich beschäftigt beim Vorbereiten von Predigten immer zwei Fragen. Die erste Frage heißt, wo steckt das Evangelium in diesem Predigtwort? Das ist ja gar nicht immer ausgemacht, dass man gleich sieht, da ist das Evangelium. Also manchmal muss man lange suchen und bohren. Und nach dem Evangelium in unserem Predigtwort werden wir zu suchen haben, und ich weiß jetzt schon, es wird ein bisschen mühsam werden. Die andere Frage, die auch immer ganz wichtig ist, damit man ein Predigtwort versteht, heißt, an wen ist es eigentlich gerichtet? Für wen ist es denn gedacht und gesagt? Dann können Sie sagen, das ist doch ganz einfach, an alle, die es hören und so. Ich habe einen wunderbaren Seelsorger in meinen Jugendjahren gehabt, der hat gesagt, weißt du, es gibt Worte über Gott, die sind für die Skrupelhaften unter uns überhaupt nicht gut. Und es gibt Worte über Gott, die sind für die Selbstsicheren genau richtig. Und man muss dann unterscheiden, wem gilt denn so ein Wort? Also, ich versuche erst ein bisschen herauszufinden, an wen richtet sich denn unser Predigtwort auch, bevor ich es vorlese, und mache dabei einen kleinen Umweg. Fange mit einer Frage an. Sind Sie stolz auf das, was Sie im Leben geleistet haben? Wenn Sie so zurückgucken, auf 20, 30, 40 Jahre Berufstätigkeit. Und dann klopfen sie sich innerlich ein bisschen auf die Schulter und sagen, hast du gut gemacht. Es war alles ganz okay. Und freuen sie sich, wenn jemand zu ihnen sagt, das hast du gut gemacht. Als Pfarrer kriegt man ja manchmal am Ende, am Ausgang gesagt, das war eine schöne Predigt. Dann stehe ich mal da und sage, was ist das denn? Aber okay, man muss sich das vielleicht auch gefallen lassen. Können Sie das auch selbst gut? Andere anerkennen, sie loben, ihre Leistungen nach vorne bringen? Gehören Sie zu den Guten? Ich bohre noch ein bisschen nach. Vor Jahren gab es einen Tatort, Sie wissen schon, ich gucke gerne Tatorte, der hatte den Titel »Wir sind die Guten«. Und die beiden Kommissare, die Guten sind, waren, die gerieten immer tiefer in den Schlamassel bei ihrer Ermittlung, dass sie sich unredlich verhielten, dass sie ihre Grenzen überzogen, dass sie mit ihren Mitteln nicht ordentlich umgingen, dass sie sich nicht an Recht und Gesetz hielten, immer weil sie wussten, wir sind ja die Guten, wir meinen es ja gut und richtig. Wir sind die Guten. Der neue amerikanische Präsident, Donald Trump, der glaubt von sich selbst offenkundig auch, ich bin der Gute, ich bin das Beste, was Amerika überhaupt passieren konnte. Und deshalb sieht er sich so ein bisschen über dem Gesetz. Und deshalb glaubt er, dass man Folter anwenden darf, wenn es denn dem Land nützt. Und deshalb findet er die Absetzung einer Modekollektion seiner Tochter doch für ein schwieriges Unternehmen, für ein Vergehen, das er öffentlich rügen lässt. Er diskriminiert Behinderte, Hispanos, Ausländer. Und er meint, das Gesetz sei er und alle, die nicht so ticken wie er, die findet er lächerlich. Ich wage jetzt einen gewagten Vergleich. Die Leute vom IS glauben von sich selbst auch, wir sind die Guten. Und dass sie deshalb die Ungläubigen töten dürfen. Es ist ganz gefährlich, von sich selber zu sagen und zu denken, wir sind die Guten. Die Jünger und die ersten Christen hatten wohl verstanden, dass Jesus große Fragezeichen hinter das Leben derer machte, die sich selbst für die Guten hielten. Hinter das Leben der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber weil Jesus die Gefahr spürt, dass seine Jünger und die ersten Christen nun sich selbst für die Guten halten, sie sind ja mit ihm unterwegs, sie haben alles für ihn verlassen, deshalb sagt er, Achtung, Falle. Achtung, Falle. Wir sind die Guten, das kenne ich nur so gut. Aus meiner Kirche, wo es Leute gibt, die gerne einmal auf die so rückständig Frommen herunterblicken und sagen, so eng muss man doch nicht sein. Mit der Bibel wörtlich und so fromm, das muss doch nicht. Man kann doch auch ein bisschen großzügiger sein. Aber Vorsicht, Falle. Ich kenne auch Menschen aus den Gemeinschaften, die im Blick auf die Kirchenchristen sagen, alle nicht richtig bekehrt. Das ist alles so ein lauer Verein, alle lau, halbgar, unentschieden. Die wissen ja gar nicht, was Glauben ist. Mir scheint, die Adressaten der Worte Jesu, die er vor Augen hat, drohen über sich selbst zu denken, wir sind die Guten. Wir tun, was richtig ist. Unser Verhalten ist einwandfrei und tadellos und Gott kann gar nicht anders, als uns zu loben. Jetzt also hören wir das Predigtwort. Lukas 17, 4 dürre Verse. Über 7 bis 10. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind Unnützknechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich wüsste gerne, wie es jetzt in ihrem Kopf beim Hören dieses Predigtwortes abgegangen ist. Wenn sie innerlich den Kopf geschüttelt haben und sich geärgert haben, kann ich das gut verstehen. Vielleicht ist es ihnen aber auch sehr nüchtern eingefallen, in Arbeitsverträgen werden Vereinbarungen über zu erbringende Leistungen und einen dementsprechenden Lohn oder über ein entsprechendes Entgelt getroffen. Danksagungen, Lobpreisungen, bleibt mit den meisten Verträgen, wenn nicht in allen, unberücksichtigt. Da steht nicht, der Chef muss seine Untergebenen streicheln und loben. Also, auf diesem Hintergrund sollen die Jünger für die Erfüllung ihrer Pflichten keinen Dank erwarten, da die Forderungen, die an sie gerichtet sind, nur recht und billig sind. So ist der Vertrag, könnte man sagen. Heute gilt, wer ein guter Chef sein will, der muss seine Leute ins rechte Licht rücken, sein Team loben. Personalführung geht nicht mehr im Kommandoton und mit Runterputzen. Du bist gut, du machst das gut, du bist das beste Pferd im Stall und was dergleichen Sprüche mehr ist. Teamführung, Personalführung geht nur so, dass man Leute stark macht, ihnen den Rücken stärkt und ihr Selbstbewusstsein stützt. Vor Jahren, Sie erinnern sich vielleicht, gab es einen Autoaufkleber: Hast du heute schon dein Kind gelobt? Das war damals eine Gegenreaktion gegen eine Pädagogik, die nur fordern kannte und nur Leistungen einklagen. Eine Gegenreaktion gegen das schwäbische Motto: Nicht geschimpft ist genug gelobt. An Jesus scheinen diese Anforderungen an einen modernen Führungsstil völlig vorübergegangen zu sein. In drei Punkten mache ich mich auf die Suche, nachdem ich so geklagt habe, auf die Suche nach dem Evangelium in unserem Predigtwort, geleitet von der Frage: Was haben wir eigentlich vom Glauben, wenn der so herb daherkommt, der Herr Jesus? Erstens, ich habe davon, dass ich zu Jesus gehöre. Mal wieder einen kleinen Umweg. Was haben Sie denn davon, dass Sie einen Freund haben, eine Freundin, dass Sie eine Frau haben, einen Mann? Was habe ich davon? Und ich gebe die Antwort: Ich habe davon, dass ich weiß, zu wem ich gehöre. Dass ich weiß, wohin ich gehöre. Ich habe einen Menschen, dem ich erzählen kann, wenn ich mich schwer geärgert habe. Ich habe einen Menschen, dem ich mit meiner Freude kommen kann. Ich habe einen Menschen, bei dem ich sitzen kann. Und er findet das gar nicht langweilig. Ich muss nicht erst Terminabklärungen machen, wann können wir uns treffen. Ich gehöre zu diesem Menschen und er gehört zu mir. Wir gehören so zusammen, dass wir sagen in einer Ehe: Mein Mann, meine Frau. In einer Freundschaft: Mein Freund, meine Freundin. In einer Kirchengemeinde oder in einer Gemeinschaft: Mein Bruder, meine Schwester. Wir gehören zusammen. Was ich jetzt für mich beschrieben habe, das kann wohl jeder für sich so beschreiben, für den Ehepartner, den Freund, die Freundin und die Geschwister in der Gemeinde. Ein Menschen haben, zu dem wir gehören, das ist für uns lebenswichtig. Vor allem dann merken wir das, wenn uns dieser Mensch auf einmal fehlt. Wem kann ich noch etwas erzählen, wenn der oder die nicht mehr da ist? Ich sehe das im Augenblick an meiner Schwiegermutter, die nach 66 Jahren Ehe jetzt auf einmal allein leben muss. Und sie leidet wie ein Hund darunter, dass sie ihrem Mann nichts mehr erzählen kann, dass der nicht mehr da ist. Der durfte und musste gar nicht viel sagen. Er war da und konnte zuhören. Wo gehöre ich denn noch hin, wenn mir der Mensch fehlt? Das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn uns ein Mensch stirbt, ist eigentlich, dass wir keinen mehr haben, zu dem wir gehören. Wie oft habe ich das schon von Männern und Frauen gehört? Und das gilt auch für unseren Glauben. Unser Glaube lehrt uns diesen ganz schlichten Satz: Ich weiß, wohin ich gehöre. Der Knecht gehört zu seinem Herrn. Und Jochen Klepper sagt: Wie wohl hat's hier der Sklave, dass ihn der Herr geleitet. Der Knecht gehört zu seinem Herrn, er gehört ihm ganz. Ich weiß, dass ich zu Jesus kommen darf und dass er für mich da ist. Mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit für mich da ist. Wir zwei gehören zusammen. Das steckt in diesem Wort drin. Das ist von Jesus zugesagt, darauf darf ich mich fest verlassen. Das Zweite, ich habe davon, zweite Gewinn des Glaubens, ich habe davon, dass ich ihm dienen darf. Ich erinnere mich gut an eine Fernsehsendung, das ist schon ziemlich lange her. Sie merken, ich gucke alles und alles Fernsehen, wie man in Hessen sagt. Aus Schwaben, aus Stuttgart kam diese Sendung. Um genau zu sein, und da sagte ein Lehrling: Ich schaffe beim Daimler. Und sie konnten dem jungen 17-jährigen Kerl ansehen, wie stolz er darauf war. Ich schaffe beim Daimler. Ein junger Profi sagt: Ich bin bei Bayern München. Und auch da können Sie an dem Gesicht sehen, die 100.000 Euro, die er mehr kriegt, die paar Kröten, die machen es nicht. Aber dass er dieses Trikot tragen darf, dass er zu diesem Verein gehören darf, deutscher Rekordmeister mit demnächst 27 deutschen Meistertiteln, unglaublich. Eine bessere Firma, einen besseren Verein kann man doch gar nicht haben. Es gibt diesen Stolz, ich bin jemand dadurch, dass ich für diese Firma, für diesen Betrieb, für diesen Verein antreten darf. Einer meiner Konfirmanden sagte mir seinerzeit: Ich habe einen Lehrvertrag bei Metzendorf. Das hieß, er musste erst mal lernen, wo man das Bier kauft für die anderen, wie man die Werkstatt fegt und wie man Speis rührt. Aber er hatte einen Lehrvertrag bei der Firma am Ort, bei der Baufirma am Ort. Unglaublich. Ich staune oftmals darüber, zu welchen Anstrengungen und Leistungen jemand fähig wird, weil er sagt: Der hat mich damit beauftragt und traut mir das zu. So geht es auch im Blick auf Gott und im Blick auf Jesus. Mir wird zugetraut und Ihnen wird zugetraut, dass wir unseren Nächsten lieben. Uns wird zugetraut, dass wir Gott lieben. Uns wird zugetraut, dass wir in dieser Welt den Willen Gottes erkennen und wirklich tun. Die 10 Gebote sind uns nicht nur deshalb gegeben, weil wir ein paar Leitplanken nötig haben, damit wir uns nicht verirren bei der Fahrt durchs Leben. Sondern sie sind uns auch gegeben, damit wir sie in einer großen Selbstverständlichkeit leben. Und Gott sagt: Ich traue euch zu, dass ihr das könnt. Die Gebote sind ein Ausdruck des Vertrauens Gottes in uns. Es gibt eine alte Legende, die ich sehr liebe und die das wunderbar zum Ausdruck bringt, dieses Zutrauen Gottes zu uns. Als Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte, herrschte unter den Engeln große Freude. Doch bald stellte sich die Sorge ein und sie sagten: Du hast dich so sehr für die Menschen eingesetzt, dein Leben für sie gelassen. Was wird nun aus deiner Sache werden, wenn du nicht mehr bei ihnen bist? Jesus sprach: Ich habe meine Jünger. Doch die Engel wurden durch diese Auskunft nicht beruhigt. Sie sprachen: Herr, du kennst doch die Menschen. Sie wollen sicher auch, doch vollbringen werden sie es nicht. Sie werden so schnell müde und geben auf. Oder sie verfremden deine Sache und machen sie zu der ihrigen. Hast du nicht irgendeine Sicherung eingebaut? Jesus verstand die Sorge der Engel gut. Doch er sprach, ich habe keine andere Sicherheit. Ich habe meine Jünger. Damit das mit dem Reich Gottes in dieser Welt weitergeht und nicht wie eine Wasserquelle in der Sahara versandet, deshalb gibt es sie und mich. Das ist das Zutrauen Gottes, das er zu uns hat, dass wir seine Leute in dieser Welt sind. Seinen Willen tun, sein Erbarmen, von dem der Dieter Oesch vorhin gesagt hatte, wirklich leben, so dass andere es spüren können, diese Welt ist nicht nur eine Welt der kalten Ellenbogen und der kalten Herzen, sondern es ist eine Welt, in der das Erbarmen eine Etage tiefer trägt. Jesus sagt, der Hausherr dieser Welt erwartet das einfach von uns, dass wir sein gutes Gebot halten, dass wir seinen Willen tun, dass wir sein Erbarmen anderen zuleben. Er erwartet das und dazu fordert er uns mit seinem Wort. Das bist du mir schuldig. Darüber gibt es nichts zu verhandeln. Wilhelm Löhe, der Vater der neuen Dettelsauer Schwesternschaft, der hat es als Motto für die Schwesternschaft so formuliert, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Unglaublich. Dass ich gebraucht werde, von Gott gebraucht werde, dass er mir das zutraut, das ist Lohn genug. Das Dritte, unnütz und doch berufen. Wir sind unnütze Knechte, sagt der Herr Jesus, sollen wir sagen. Und alles hängt daran, dass er das sagt, nicht irgendjemand. Er, der seine Jünger beruft, diesen bunten Haufen, er, der seine Jünger sendet, er, der seinen Jüngern Anteil gibt an seinem Auftrag. Wir haben es ja, wenn Sie zu den Leuten gehören, die heimlich jeden Tag Bibel lesen, in dieser Woche gelesen. Er rief die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und sie gehen hin und tun das, tun, was er ihnen aufgetragen hat. In seiner Vollmacht, man könnte auch sagen, sie multiplizieren Jesus, weil er ja nicht immer überall sein kann. Deshalb schickt er seine Leute. Das aber ist bis heute der Auftrag, unter dem seine Jünger stehen und damit doch auch wir. Bis heute müssen wir alles, was wir tun, als Kirche, als Gemeinschaft, als einzelne Christen, unter diese Fragen stellen, ist unser Reden und Tun eigentlich geeignet, in eine größere Freiheit zu führen, Bindungen zu lösen, Ängste zu überwinden? Oder gehören wir zu den Angstmachern in dieser Welt? Ist unser Handeln und Tun dazu geeignet, dass Menschen aufrecht gehen lernen, dass ihnen der Rücken gestärkt wird, dass sie sich nicht wegducken, sich nicht klein machen lassen und sich nicht selbst klein machen? Oder sind wir auch Menschen, die immer nur Druck machen? Du sollst, du musst, du musst, du musst. Ist unser Tun und Reden dazu geeignet, dass Menschen einen weiten Horizont gewinnen, weiter als bis zum Friedhof, dass sie eine größere Zukunft für sich selbst glauben können, als die, die sie sich erarbeiten können und verdienen, eine Zukunft, die auf sie zukommt, durch den Tod hindurch auf sie zukommt und die schon jetzt die Fülle des Reiches Gottes als ein Silberstreifen in einer dunklen Welt am Horizont aufleuchten lässt. Sind wir Leute, denen man dieses Evangelium, die gute Nachricht, die Menschenliebe Gottes abspüren kann? Wir sind Menschen im Auftrag Gottes. Und was wir leben, sind wir Gott schuldig. Es gibt kein Leben, keinen Schritt, keinen Tag, den wir nicht empfangen würden und für den wir nicht in Verantwortung stehen. Und zugleich gilt, wir müssen nicht so tun, als hätten wir uns Gottes Anerkennung zu verdienen. Gott hat uns längst zuvor anerkannt durch seinen Sohn Jesus Christus, der uns in seine Jüngerschaft gerufen hat, der uns gesagt hat, du gehörst zu mir. Und darum ist alles Arbeiten nur Antwort auf diese Anerkennung Gottes, nur ein Reflex. Ich hatte einmal mit einer Gemeinde zu tun, von der ein verantwortlicher Mitarbeiter sagte, unsere Gefahr ist, dass wir aus dem Glauben so eine Art Hochleistungssport machen. Dass wir immer alles perfekt machen wollen, dass immer alles bedeutungsvoll sein soll, dass immer alles geistlich sein soll, so dass man Ausrufezeichen dahinter machen kann. Dieser Gemeinde hat geholfen, als sie entdeckte, es gibt Aufgaben, die kein Ansehen einbringen, die aber einfach erfüllt werden müssen. Das Aufräumen eines Gruppenraumes, das Ausleeren des Papierkorbs im Gruppenraum, das Austeilen von Liedblättern, das Abholen von Menschen, die sonst nicht kämen, das Sorgen dafür, dass die Heizung funktioniert. Kein Mensch kommt auf die Idee, jemand dafür Beifall zu spenden. Den Beifall kriegen immer die, die vorne stehen. Doch man sieht nur die im Lichte, heißt es bei Bert Brecht, die im Schatten sieht man nicht. Aber das, was diese unauffälligen Hilfsgeister in einer Gemeinde tun, ist genauso wichtig wie Predigen oder die Leitung der Gemeinde, der Besuch bei den Kranken oder die Verantwortung für eine Gruppe. Was immer wir da tun, wir dürfen es mit frohem Herzen tun, weil Gott diesen Dienst auch den geringen, unauffälligen, unbemerkten Dienst von uns will. Und es reicht, was als Freude im Tun wohnt. Das darf er ja vielleicht auch mal sagen, was für ein Geschenk, dabei sein zu dürfen, wenn einer wieder zurechtkommt. Was für ein Geschenk, das miterleben zu dürfen, dass jemand neuen Mut bekommt. Wenn ein Wort, das wir jemand gesagt haben, einem anderen gut tut und seinen Glauben stärkt, was für ein Geschenk. Wenn eine einfach dadurch getröstet worden ist, dass wir ihn oder sie besucht haben. Wenn die Zeit eines Besuches einfach gefüllte Zeit war, ganz ohne Worte. Was für ein Geschenk. Jesus will, so lese ich dieses herbe Wort, uns unabhängig machen von dem, ob uns unsere Arbeit erfüllt, ob sie uns immer gelingt und ob wir hingerissen sind davon, dass wir das tun dürfen, was wir da so tun. Es ist einfach nötig, sagt er. Einfach nötig. Und ihr seid mehr als eure Arbeit und eure Erfolge. Darum müsst ihr in eurer Arbeit und euren Erfolgen auch nichts hermachen. Gott sei Dank sagt Jesus ja auch noch mal einen anderen Satz zum gleichen Thema, indem er sagt, wovon ihr lebt und worauf ihr euch berufen dürft. Als die Jünger strahlend von ihren Erfolgen erfüllt zu ihm kommen, da sagt er, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das, worauf es ankommt. Nicht die 3 plus für gelungene Arbeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.